Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe, guten Abend. 4 Jahre lang keine russische Mannschaft bei Großereignissen. 4 Jahre lang keine Weltmeisterschaften auf russischem Gebiet. Das hat die Welt-Anti-Doping-Agentur in dieser Woche entschieden. Doch in 1,5 Monaten findet in Sotschi die Rodel-WM statt. Das wird auch so bleiben. Warum, erklärt uns Weltverbandsdirektor Schweiger in dieser Sendung. Südkorea will nicht gemeinsam mit dem Norden ins Rennen um die Frauenfußball-WM 2023 gehen, was das für die Annäherung der verfeindeten Teilstaaten bedeutet. Nach dem Pomp bei den Winterspielen vor 2 Jahren, das klären wir auch. Dazu unter anderem die Fußball-Bundesliga und der Wintersport von heute. Patrick Schick schon in der 2. Minute. RB Leipzig ist im Abendspiel der Fußball-Bundesliga in Düsseldorf früh in Führung gegangen. Seitdem ist aber kein weiterer Treffer gefallen. Spielstand also in Minute 41 weiter 0:1. Jede Menge Tore gab es dafür am Nachmittag, vor allem in München. Nach holprigem Start holt sich der FC Bayern einen 6:1 Kantersieg gegen Werder Bremen, den Hans-Peter Pohl zusammenfasst.
Beide Teams blieben ihrer Statistik treu. Bayern schießt wie in den letzten 8 Partien mindestens 4 Tore gegen Werder und Bremen erzielt auswärts mindestens 1 Tor. Rashica hatte Werder sogar vor den 75.000 Zuschauern in München in Führung gebracht, aber 3-mal der überragende Coutinho, 2-mal Robert Lewandowski und 1-mal Thomas Müller sorgten für den klaren 6:1-Sieg der Münchner. Bayern-Trainer Hansi Flick hatte nach dem Spiel besonderes Lob für Filippo Coutinho.
Er hat enorme Qualität und natürlich braucht auch ein Spieler solche Erfolgserlebnisse. Und wir sind alle froh, die ganze Mannschaft ist happy, dass ihm das heute gelungen ist.
Nächsten Samstag soll dann die Entscheidung in Sachen Weiterbeschäftigung des Bayern-Trainers Hansi Flick fallen.
Entscheidend und wichtig ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und das macht Spaß.
Bayern spielt nun in Freiburg und am nächsten Samstag daheim gegen den VfL Wolfsburg.
Liegt in der Tabelle aber noch 2 Punkte hinter Borussia Dortmund. Der BVB setzt seinen kleinen Lauf fort und gewinnt 4:0 in Mainz. Florian Winkler.
Dortmund feierte einen hochverdienten Sieg, auch in der Höhe. Mainz war nur in der Anfangsphase aggressiv und offensiv. Danach fand der BVB ins Spiel mit Tempo und guten Kombinationen. Marco Reus, der zuvor schon 2 dicke Möglichkeiten ausließ, traf nach einer guten halben Stunde zur Führung. Die Gäste weiter dominant, zielstrebig in der Offensive und nach der Pause mit dem 2:0 durch Jadon Sancho, der einen Konter vollendete. Die Rheinhessen phasenweise überfordert und nur wenige Minuten später das 3:0 für Dortmund durch Azar. Den Schlusspunkt setzte dann Nico Schulz mit dem 4:0 für die Borussia. Mainz kassiert die 2. Pleite in Folge, der BVB dagegen feiert den 3. Ligasieg in Serie.
Man merkt dem BVB das gestiegene Selbstvertrauen an, sagt Dortmund-Trainer Lucien Favre.
Ja, wenn du gewinnst, das Vertrauen kommt immer besser. Es hat angefangen mit dem Sieg in Berlin, war wichtig. Und nachher zu Hause ein sehr gutes Spiel gegen Düsseldorf, Qualifikation in die Champions League und das hilft natürlich.
Selbstvertrauen hatte der 1. FC Köln nun wirklich nicht. Heute im rheinischen Derby gegen Leverkusen gelang aber der 1. Sieg unter dem neuen Trainer Markus Gisdol. Vom 2:0 meldet sich Sabine Töpper-Wien.
Beide Tore erst in der letzten halben Stunde. Cordoba 73. Bono, der Innenverteidiger, per Kopf nach Freistoßrisse 5 Minuten vor dem Ende. Maßgeblich dafür 2 Platzverweise der Gäste aus Leverkusen. 62. Minute Gelb-Rot für Dragovic und dann 78. Minute Tätlichkeit von Leon Bailey. Glattrot dem unparteiischen Manuel Gräfe blieb nichts anderes übrig. Damit konnten 11 Kölner gegen 9 Leverkusener alles unter Dach und Fach bringen und haben damit ein bisschen Luft geschnuppert und wissen, dass sie noch mal dran sind am Klassenerhalt. Für Leverkusen ist es ein Schritt zurück.
Und was war der Schlüssel zum Erfolg des FC? Griffigkeit, meint Trainer Markus Gisdol.
Wir haben uns gewissen auf die Partie vorbereitet. Es ist heute vieles aufgegangen und man hat schon im Spiel gemerkt, dass heute wirklich mehr drin ist, dass wir heute richtig griffig waren, gut funktioniert haben. Das ist die Basis für unser Spiel. Und das müssen wir noch mehr rauskitzeln. Das muss in jedem Spiel da sein.
1. Sieg mit neuem Trainer, das gilt auch für Hertha BSC mit Jürgen Klinsmann. Heute 1:0 zu Hause gegen Freiburg. Guido Ringel.
Mehr durchgewurstelt als gespielt, aber wichtig und wirklich wichtig ist der Sieg für Hertha BSC. Dieses 1:0 gegen Freiburg hatte nicht nur wegen des trüben Wetters, aber keinen Glanz. Einziger Höhepunkt aus Berliner Sicht, das Tor durch Wladimir Darida in der 53. Minute. Ein starker Schuss aus 18 Metern, der genau passte. Ansonsten auch unter dem neuen Trainer Klinsmann viel Verkrampfung bei Hertha BSC. Kein Selbstbewusstsein und zu wenig Spielfantasie. Immerhin gegen einen SC Freiburg, der nicht ganz so stark agierte wie zuletzt, reichte es zum Sieg. Hertha atmet durch kurz vor Weihnachten, während die Breisgauer vielleicht doch noch nicht so ganz das Spitzenteam sind.
Keinen Sieger sahen die Zuschauer beim Aufsteigerduell zwischen Paderborn und Union Berlin. Jan Wochner berichtet über das 1:1.
Union Berlin hatte den Sieg in Hälfte 2 auf dem Fuß. Verteidiger Florian Hübner traf aber nur den Pfosten. Das Unentschieden insgesamt auch für Gastgeber Paderborn nicht unverdient. Union führte zwar früh durch Ingwertsen schon nach 7 Minuten, kontrollierte die Anfangsphase und hätte auch höher führen können. Paderborn kämpfte sich aber zurück, glich durch Pröger noch vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte dann viele Zweikämpfe, viele gelbe Karten, spielerisch etwas bessere Berliner, aber es fielen keine Tore mehr. Bis zum Ende blieb es beim 1:1.
Damit kommen wir an dieser Stelle in Liga 2. In Heidenheim stand heute ein Topspiel an. Der Vierte empfing den Herbstmeister aus Bielefeld, Jens Wolters.
Mit der breiten Brust des Herbstmeisters angereist, als weiterhin souveräner Tabellenführer, ging es dann zurück nach Ostwestfalen für die Arminia. Die Bielefelder hatten genau dieses Geduldsspiel erwartet in Heidenheim. Am ehesten hatte wohl noch Topstürmer Fabian Klos in der ersten Hälfte die Chance, dafür zu sorgen, dass es den nächsten Auswärtsdreier hätte geben können. Ein Flachschuss aus 16 und ein Kopfball aus 8 Metern gingen dann aber eben nicht rein. Und so blieb die Mannschaft von Uwe Neuhaus auch nach diesem 0:0 zufrieden. Das Fußballleben mache aktuell sehr viel Spaß, so der Trainer, und das wolle man sich auch behalten.
Und wie das gelingen kann, den Spaß am Fußball zu erhalten, das habe ich kurz vor dieser Sendung Bielefeld Sportdirektor Samir Arabi gefragt.
Ja, den größten Spaß hat man sicherlich, wenn man weiter erfolgreich Fußball spielt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft auch bei sich bleibt und jetzt auch mit den Erfolgen nicht abhebt, sondern hart arbeitet und die Qualität in der Mannschaft einfach vorhanden ist, sodass ich davon überzeugt bin, wir haben jetzt auch schon im Prinzip über ein ganzes Jahr in der Konstellation die Rückrunde schon so erfolgreich gestalten können, jetzt auch, sodass ich davon überzeugt bin, dass wir sicherlich in der Konstellation weiter erfolgreich arbeiten werden.
Sie haben jetzt schon 7 Punkte Vorsprung auf Rang 4. Trotzdem wäre es absoluter Sportdirektorensprech, wenn Sie jetzt sehr tief stapeln würden.
Ja, was heißt tief stapeln? Also am Ende stehen wir momentan da, wo wir stehen, meiner Meinung nach auch zurecht. Wir haben eine sehr, sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Aber nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir da demütig bleiben müssen und dass die Spiele in dieser Liga alle eng sind. Und das ist gar kein Tiefstab, sondern wenn ich auch alleine die beiden Mannschaften, die momentan hinter uns platziert sehe, was die für Möglichkeiten haben, sollte man oft gut sein und demütig bleiben und weiter gierig arbeiten, um das zu verteidigen, was wir momentan haben.
Träumen ist erlaubt, sagt der Kapitän Fabian Klos. Hat er damit recht? Dürfen die Spieler und auch Sie träumen?
Ja, sicherlich. Auch vor allem dürfen die Fans in Bielefeld träumen. Und letztendlich, wenn es auch dazu führt, dass wir uns fokussieren, konzentrieren und weiter gierig bleiben und auch so arbeiten und uns dann für die anstehenden restlichen Spiele der Rückrunde so vorbereiten, dann darf man sicherlich träumen. Und ich glaube, dass das Maximalziel, und das ist nun mal die erste Liga für einen Sportler, mit dem Fußball natürlich auch das ist, wovon man träumt, wovon man als kleiner Junge geträumt hat. Und deswegen ist das sicherlich durchaus legitim.
Die letzten 3 Herbstmeister in der zweiten Liga sind allesamt nicht aufgestiegen. Sie haben aber jetzt mit ihrem Platz 1 nicht nur dem HSV einen Gefallen getan, oder?
Auch wenn zwischen dem HSV und Arminia Bielefeld ja eine Fanfreundschaft besteht, gucken wir jetzt erstmal natürlich, dass wir die möglichen Punkte holen. Und es gibt den einen oder anderen Chefstatistiker, der mir gesagt hat, dass natürlich schon deutlich mehr Herbstmeister aufgestiegen, als dass dann das Herbstmeister am Ende nicht aufgestiegen sind.
Trotzdem bin ich ein bisschen verwundert oder erstaunt, Herr Arabi, dass Sie gar nicht so sehr die vorderen Platzierungen, den Aufstieg und das Wort erste Bundesliga meiden, sondern dass Sie relativ offensiv damit umgehen. Ist das Taktik auch, dass Sie da ganz klar sagen, das ist möglich, wenn wir so weiterspielen?
Ja, weil wenn wir so weiter punkten, dann wird es ja so kommen. Also wir haben jetzt nie uns hingestellt und sagen, wir wollen in die Bundesliga oder wir werden in die Bundesliga aufsteigen. Sondern wir, und das ist keine Phrasendrescherei, wir verfahren da sehr, sehr gut mit, wenn wir letztendlich primär immer damit beschäftigen, unseren nächsten Gegner, das ist der FC St. Pauli. Und das macht die Mannschaft momentan sehr, sehr gut. Aber eine große Gefahr ist natürlich, wenn man nach so vielen Spielen oben dabei ist, dass jetzt eben genau das, die Schulterklopfer, das Umfeld dazukommt und man dann, ja, ich sag, nachlässig wird in der einen oder anderen Situation. Und das Gefühl gibt die Mannschaft mir momentan in keinster Weise. Und das Trainerteam sorgt letztendlich auch sehr, sehr gut dafür, dass die Mannschaft überhaupt nicht abhebt, sondern eigentlich eher die Situation, die mehr pusht und dass der Mannschaft ein vernünftiges Selbstvertrauen gibt.
Was ist denn mit Ihrer Arbeit als Sportdirektor, die ja auch viel hinter den Kulissen in den Büros und abseits des Platzes stattfindet? Ändert sich irgendetwas? Müssen Sie irgendetwas schon bedenken und planen, zweigleisig?
Ja, wir haben das natürlich in dem einen oder anderen Jahr auch gehabt, natürlich plant man oder die Gedankenspiele zwischen erster und zweiter Liga sind natürlich deutlich angenehmer als zwischen zweiter und dritter Liga. Wir hatten jetzt die beiden zurückliegenden Jahre, in dem einen Jahr sind wir auch Vierter geworden. Also letztendlich ging es auch Gedankenspiele auch schon in Richtung erste Liga. Also insofern ist es nichts Neues.
Jetzt ist mit dem SC Paderborn Ihr direkter Konkurrent aus der Umgebung in der Bundesliga. Sehen wir nächstes Jahr ein Ostwestfalen-Derby?
Es ist nicht auszuschließen, ja.
Bielefeld-Sportdirektor Sami Arabi über die Ambitionen und die Möglichkeiten, sogar in die Bundesliga zu kommen. Nächste Woche geht es gegen den FC St. Pauli. Die Hamburger schafften heute einen wichtigen 3:1-Sieg im Kellerduell gegen Wien Wiesbaden. Matthias Dröge.
Der FC St. Pauli hatte eine Negativserie von 8 Zweitligaspielen ohne Sieg gestoppt. Entscheidend dafür war die große Moral, bis zum Ende alles zu versuchen. Zur Belohnung gab es späte Tore von Henk Fehrmann und Viktor Gyökeres. Dabei war der Sieg längst nicht überzeugend. Nach dem Ausgleich waren die Gäste aus Wiesbaden dran, verpassten aber in Führung zu gehen. St. Pauli kann nach diesem wichtigen Heimsieg ein bisschen aufatmen. Zum Jahresabschluss kommt Herbstmeister Bielefeld am nächsten Wochenende zum Hamburger Millerntor. Vielleicht kann sich St. Pauli dann mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden.
Außerdem unterlag heute der Karlsruher SC. Greuther Fürth mit 1:5. Von Liga 2 zurück ins Oberhaus. Es ist Halbzeit zwischen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig. Armin Lehmann fasst uns die ersten 45 Minuten zusammen.
Über 44 Minuten war das eine sehr dominante Vorstellung der Leipziger in der Düsseldorfer Arena und eine völlig verdiente, eigentlich viel zu knappe 1:0 Führung für RB. Patrick Schick war in der zweiten Minute, herrlicher Konter der Leipziger, eingeleitet vom eigenen Torwart Gulaschi. Über 5 Stationen kommt dann der Ball zu Patrick Schick und er war dann der Torschütze mit einem sehenswerten Schuss so etwa aus 10 Metern eben in dieser zweiten Minute. Danach reihte sich Tormöglichkeit um Chance bei den Leipzigern, aber kein weiteres Tor folgte. Und in der 44. Minute die Riesenausgleichsmöglichkeit für Fortuna Düsseldorf. Doch Kownacki trifft mit seinem sensationellen 18-Meter-Schuss nur den Innenpfosten. Leipzig führt zur Pause 1:0.
Und das heißt für die Tabelle, Leipzig vorübergehend Tabellenführer mit 33 Punkten, wenn es dabei bleibt. Gladbach kann morgen mit einem Sieg in Wolfsburg wieder vorbeiziehen. Der BVB ist Dritter, 29 Punkte, 2 vor den Bayern. Schalke, Freiburg und Leverkusen kommen auf 25 Zähler. Auf Rang 8 Hoffenheim mit 21, dann folgen Wolfsburg, Union Berlin und Augsburg mit jeweils 20 Punkten. Gestern gewannen die Augsburger auch dank 4 Vorlagen von Florian Niederlechner mit 4:2 in Hoffenheim.
4 Tore aufgelegt, glaube ich, habe ich nicht einmal in der Jugend geschafft, aber muss einfach einen Hut ziehen vor der Mannschaft. Jeder hat für den anderen gefightet und das zeichnet uns einfach momentan auch aus. Am Ende haben wir es einfach gut ausgespielt, die Konter, und ja, zum Glück konnten wir das Spiel gewinnen, weil die 3 Punkte sind sehr, sehr wichtig für uns.
Eintracht Frankfurt ist 12. mit 18 Zählern, dahinter Hertha und Mainz mit 15. Bremen hat 14 Punkte, Düsseldorf mit 12 auf dem Relegationsrang, Köln hat 11 Punkte und wieder Schlusslicht ist Paderborn mit 9 Zählern. Ermittlungen gegen einen Judo-Trainer in Berlin. Untersuchungshaft gegen einen Kampfsporttrainer in Dresden. Fast 6 Jahre Haft für einen Fußballtrainer in Hannover. Die Vorwürfe? Sexueller Missbrauch. Über Fälle wie diese berichten wir hier im Deutschlandfunk regelmäßig und auch darüber, was der organisierte Sport gegen sexualisierte Gewalt unternimmt und noch unternehmen muss. Es geht dabei auch um das Geld aus der Sportförderung, berichtet Andrea Schildke.
Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Das Thema sexualisierte Gewalt steht bei Sportversammlungen inzwischen immer häufiger auf der Tagesordnung. Das liegt auch daran,
dass er in den Medien durchaus scharf darauf hingewiesen wird, dass da vielleicht nicht genügend gemacht wird. Ja? Und das, was man macht, muss dann eben auch sichtbar sein. Ja, auch für die Opfer.
So Beate Lohmann, Leiterin der Abteilung Sport im Bundesinnenministerium. Ihr Vorgänger Gerhard Böhm hatte schon vor 2,5 Jahren den Ansatz, wer kein Konzept hat gegen sexualisierte Gewalt im Sport, bekommt kein Fördergeld vom Staat.
Das als eine Voraussetzung zu statuieren, die einem Verband überhaupt erst in die Lage versetzt, dass er einen Antrag stellen kann. Also wie so eine Art Testat.
Das setzt das Bundesinnenministerium jetzt langsam in die Tat um. Seit diesem Jahr müssen Sportfachverbände eine sogenannte Eigenerklärung abgeben. Darin legen sie sich fest, bestimmte Punkte eines Schutzkonzeptes innerhalb eines vorgegebenen Zeitplans umzusetzen. Passiert das nicht, gibt's kein Geld. Und siehe da.
Alle geförderten Verbände haben die Eigenerklärung unterzeichnet bzw. abgegeben.
Teilt das für die Prüfung zuständige Bundesverwaltungsamt auf Deutschlandfunk-Anfrage mit.
Lag keine Eigenerklärung vor, wurden die Bewilligungen zurückgestellt.
Erläutert das Bundesinnenministerium ebenfalls auf Anfrage. Und weiter?
Aktuell entwickelt das BMI gemeinsam mit der Deutschen Sportjugend im DOSB Verfahren zu einem begleitenden Berichtswesen der aus der Eigenerklärung umzusetzenden Maßnahmen.
Ein Fortschritt. Denn noch im Sommer hatte ein Staatssekretär im BMI auf die Frage nach solchen Prüfverfahren keine Antwort. Die Eigenerklärung listet Minimalanforderungen auf in Sachen Kinderschutz. Verbände müssen zum Beispiel das Thema in ihre Satzung aufnehmen, erweiterte Führungszeugnisse einholen, Schulungen durchführen und eine Person benennen, an die sich Betroffene wenden können. Nur der letzte Punkt muss bis zum Jahresende umgesetzt sein. Für den Rest gibt es noch bis zu 2 Jahren Zeit. Das dauert sehr lange, aber vielleicht macht der Druck des Geldgebers mehr daraus als eine bloße Unterschrift unter ein Stück Papier. Innerhalb der Sportstrukturen ist das Thema sexualisierte Gewalt bei den Jugendorganisationen angesiedelt. Die Federführung im DOSB hat die Sportjugend. Deren Geschäftsführerin Christina Gassner will jetzt ein Signal senden.
Ein Signal dahingehend, dass der gesamte organisierte Sport zusammensteht und sich geschlossen für dieses wichtige Thema einsetzt. Und wir wollen zeigen, dass wir das nicht machen, weil andere das von uns verlangen, sondern weil wir selbst davon überzeugt sind.
Sagte Gassner vor einer Woche in Frankfurt. Bei der DOSB-Mitgliederversammlung warb sie dafür, einem entsprechenden Antrag zuzustimmen.
Wer stimmt dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Ebenfalls keiner. Damit ist auch dieser Antrag angenommen.
Das bedeutet, alle Verbände haben 1 Jahr Zeit, ein Modell zur Prävention sexualisierter Gewalt zu erarbeiten. Das ist dringend nötig, denn Forscherinnen und Forscher weisen schon seit Jahren darauf hin, der Sport ist von sexualisierter Gewalt genauso betroffen wie andere Teile der Gesellschaft. Mindestens. Denn eine gerade veröffentlichte Studie der Uniklinik Ulm hat für den Breitensport festgestellt,
wir haben in Deutschland ungefähr doppelt so viele Fälle im Sport wie in der katholischen Kirche.
So Jörg Fegert, Kinder- und Jugendpsychiater von der Uniklinik Ulm in der ARD-Fernsehdoku »Das große Tabu«. Für einen weiteren Anstoß sorgte die Aufarbeitungskommission der Bundesregierung. Sie hört gerade Betroffene aus dem Sport an, die anonym berichten über ihre sexuelle Gewalterfahrung im Kontext Sport. Ergebnisse gibt es im Mai. Schon jetzt ist DOSB-Präsident Alfons Hörmann überzeugt.
Wir werden auch in diesem Thema noch konsequenter, noch breiter und wahrscheinlich noch viel schmerzvoller für diejenigen agieren müssen, die in Führung und Verantwortung sind.
Gerade erst ist der oberste Funktionär des deutschen Sports Mitglied geworden im Nationalen Rat der Bundesfamilienministerin zum Schutz vor sexuellem Missbrauch. Die konstituierende Sitzung hat bei Hörmann Spuren hinterlassen.
Dass jeder, der etwas Empathie hatte von all dem, was man da hört und von einer Betroffenen geschildert bekommt, zutiefst gerührt war.
Für den sensiblen, empathischen Umgang mit den Betroffenen forderte Hörmann mehr Fachberatungsstellen und hauptamtliche Ansprechpersonen in Verbänden und Vereinen. Auch Bundesinnen- und Sportminister Horst Seehofer kommt an dem Thema nicht mehr vorbei. So auch vor einer Woche bei der DOSB-Mitgliederversammlung.
Wir alle wollen den Sport als einen Raum, der frei ist von Missbrauch und Gewalt. Wir können keine Toleranz dulden und dürfen die Opfer in der Not nicht alleine lassen.
Die angesprochenen Opfer, die sich selbst als Überlebende verstehen, werden sich wundern. Sie werden seit Jahren allein gelassen. Teilweise sind sie schwer krank, manche als Folge der oft jahrelangen sexuellen und seelischen Gewalterfahrung berufsunfähig, leben von Hartz IV. Bis 2016 konnten Betroffene sexualisierter Gewalt im Sport einen Antrag auf Unterstützung stellen beim Fonds sexueller Missbrauch. Der Sport hatte dort 170.000 Euro eingezahlt. Das Geld ist längst aufgebraucht, weitere Zahlungen vom Sport gab es nicht. Wenn Horst Seehofer seine Worte ernst gemeint hat, kann er jetzt handeln.
Andrea Schildke über den Umgang mit sexualisierter Gewalt im deutschen Sport. Diesen Beitrag sowie viele andere zum Thema finden Sie natürlich wie gewohnt auf deutschlandfunk.de/sport. Um gleich 19:30 sind wir damit beim Wintersport hier im Deutschlandfunk. Der Weltcup in Hochfilzen läuft aus deutscher Sicht im Biathlon-Team ganz anders als erhofft. Im Sprint der Frauen gestern keine unter den Top 40 und heute in der Staffel die nächste Enttäuschung. André Siems.
Die Staffel der Frauen ist total im Neuschnee von Hochfilzen versunken. Platz 12 mit einem Rückstand von mehr als 3 Minuten. So schlecht war ein deutsches Quartett bei den Frauen noch nie. Vor allen Dingen Denis Herrmann erlebte hautnah, wie brutal Biathlon sein kann. Beim Liegenschießen kam sie mit einer sehr schnellen Zeit fehlerfrei durch. Stehend musste sie dann gleich 3-mal in die Strafrunde. Den Sieg holte Norwegen. Die Siegerehrung beim Verfolgungsrennen der Männer fand ebenfalls ohne deutsche Beteiligung statt. In der Loipe war Johannes Kühn zwar der schnellste, insgesamt kam er aber nur als 12. durch, weil er 2-mal in die Strafrunde musste. Der Beste war wieder mal Johannes Tinjes Bø aus Norwegen.
Diskutiert wird bei den Biathleten auch erneut das Thema Doping. Recherchen der ARD-Doping-Redaktion erhärten den Verdacht gegen 2 russische frühere Top-Athleten. Und das könnte auch für die deutschen Biathlon-Männer Auswirkungen haben, wie Andrea Otto berichtet.
Olympisches Gold, nachgereicht mit Jahren der Verspätung. Arndt Peiffer weiß aber nicht so recht, was er damit anfangen soll.
Im Moment beschäftige ich mich gar nicht damit, weil das Thema geistert jetzt ja schon mehrere Jahre durch die Medien und deswegen machen wir uns da jetzt nicht mehr heiß. Sollte die Medaille per Post dann mal kommen, dann freuen wir uns, machen wir eine kleine Feier, dann wäre es schön und wenn nicht, ist auch okay.
Mit Arndt Peiffer, Erik Lesser und Simon Schemp sind noch 3 der 4 Staffelläufer von Sochi 2014 aktiv. Simon Schemp kann sich noch genau an das Rennen damals erinnern, dass die Deutschen erst im Zielsprint so knapp verloren haben.
Die letzten 80 Meter, bleibt dran Simon Schemp, der Zielsprint, aber das wird nichts, der Schipulin ist zu schnell. Es ist die Silbermedaille. Russland siegt vor Deutschland und Österreich.
Klar habe ich jetzt den Zielsprint nicht gewonnen, aber trotzdem war es ein Riesenerfolg für uns.
Die Schlinge um den russischen Biathleten und Staffel-Olympiasieger von 2014, Jewgeni Ostjugow, scheint sich immer mehr zuzuziehen. Für Svetlana Sletsova, der Staffel-Olympiasiegerin von 2010, wird die Luft ebenfalls dünn. Magdalena Neuner ist 2010 auch noch aktiv dabei gewesen, allerdings nicht in der Staffel gegen Sletsova angetreten. Trotzdem löst die Nachricht auch bei ihr einiges aus.
Frustration, Enttäuschung ist es. Schur Groll einfach auf dieses unfaire Verhalten. Man fühlt sich einfach menschlich enttäuscht.
Seit einem Jahr läuft schon ein Verfahren der Internationalen Biathlon-Union gegen Ostjugow und Sletsova. Daten sollen im Moskauer Anti-Doping-Labor manipuliert und viele Dinge vertuscht worden sein. Und nun scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen. Schon im Januar könnte es eine Sperre für Ostjugow geben. Trotzdem bleibt man im Deutschen Skiverband vorsichtig. Der sportliche Leiter Biathlon, Bernd Eisenbichler.
Dass es Doping dort gegeben hat, glaube ich, ist fraglos der Fall. Aber welche Institution federführend dieses Doping vorangetrieben hat, ist momentan für uns im Deutschen Skiverband schwer zu entscheiden. Natürlich sind wir sehr, sehr unglücklich mit der Situation, dass dies in Sotschi so möglich war.
Die Entscheidung über eine Disqualifikation der russischen Staffel von 2014 würde das Internationale Olympische Komitee treffen. Und man kann davon ausgehen, dass Russland auch Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass einlegen wird, sollte es soweit kommen. Die Goldmedaille für Deutschland wird also wohl noch auf sich warten lassen.
Der russische Dopingskandal ist noch weit davon weg, endgültig aufgeklärt zu sein. Am Montag entschied jetzt die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, dass Russland für 4 Jahre nicht als Mannschaft bei Großereignissen teilnehmen darf und dass auch keine Großereignisse in Russland stattfinden dürfen. Anfang Februar aber ist in Sotschi auf der Olympiabahn von 2014 die Weltmeisterschaft der Rennrodler geplant. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christoph Schweiger gesprochen. Er ist Exekutivdirektor des Weltrodelverbands FIL. Meine erste Frage, ganz einfach. Findet die WM in Sotschi statt oder nicht?
Ja, Herr Friebe, aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass die Weltmeisterschaft in Sotschi im Februar wie geplant stattfinden wird.
Jetzt ist aber die WADA-Entscheidung ja eindeutig, dass keine Großereignisse in Russland stattfinden sollen. Wie passt das zusammen?
Ja, erstens einmal ist ja diese Entscheidung, die WADA, was die Sanktionen gegen Russland betrifft, ja noch nicht rechtskräftig. Wie wahrscheinlich bekannt hat ja Russland, die Rosala und auch andere die Möglichkeit, diesen Entscheid der WADA zu beeinspruchen. Das ist eine 21-Tage-Frist. Wir haben aber parallel dazu mit der WADA Kontakt aufgenommen, gleich am Tag nach dieser Entscheidung. Und wir haben von der WADA bestätigt bekommen, dass aus jetziger Sicht, also zum heutigen Zeitpunkt, unsere Rennrodel-Weltmeisterschaften in Sotschi nicht betroffen sind.
Das heißt, sie werden auf jeden Fall stattfinden, egal ob das Urteil bis dahin rechtskräftig ist oder nicht?
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese Weltmeisterschaften auf jeden Fall stattfinden werden. Auch wenn das Urteil rechtskräftig werden sollte, was aber laut WADA sehr unwahrscheinlich ist bis zu diesem Zeitpunkt. Und zwar auch aus dem Grund, weil ja auch in den WADA-Sanktionen, also in den Konsequenzen, ganz klar angeführt ist, dass wenn Weltmeisterschaften bereits vergeben sind und es aus rechtlichen oder praktischen Überlegungen heraus nicht möglich ist, diese Weltmeisterschaft so kurzfristig zu entziehen, diese dann auch abgehalten werden können.
Rechnen Sie denn damit, dass Sie das, wenn es dann so kommt, tatsächlich auch erklären müssen gegenüber Medien, gegenüber Zuschauern und Sponsoren, warum Sie nicht aus Sotschi weggegangen sind?
Wir haben diesbezüglich, muss ich jetzt ganz klar sagen, bis heute keinerlei Anfragen in diese Richtung erhalten. Also unsere Sponsoren, unsere Partner, auch unsere Nationalverbände wissen über diese Situation Bescheid. Wir haben unsere Stakeholder auch bereits am Freitag darüber informiert, Entschuldigung, am Donnerstag, dass wir unsere Vorbereitungsarbeiten, was die Weltmeisterschaften in Sotschi betrifft, langgemäß fortsetzen, weil eben derzeit noch kein rechtsgültiges Urteil zu dieser Angelegenheit vorhanden ist.
Was ist denn mit den anderen Mannschaften und den anderen Athleten? Immerhin ist die russische Mannschaft im Team ja sogar Titelverteidiger. Gibt es da irgendwie Bedenken? Haben Sie da was gehört?
Also überhaupt nichts. Also bis jetzt ist keine einzige Nation, kein einziger Mitgliedsverband an uns herangetreten und hat in irgendeiner Art und Weise eine Absage oder eine Verlegung dieser Weltmeisterschaften eingefordert.
Und auch nicht irgendwie ungute Gefühle und Gedanken, wenn man gegen russische Sportler antritt?
Ich würde jetzt das einmal für den Rennrodelsport so sehen, dass es diese unguten Gedanken nicht gibt. Vor allem auch durch die Situation bedingt, dass wir ja Gott sei Dank in der, sage ich jetzt einmal, glücklichen Lage sind, keine Dopingfälle im Rennrodelsport und auch insbesondere nicht von russischen Rennrodlern bis jetzt behandeln haben zu müssen.
Wie laufen denn die Gespräche und Vorbereitungen mit dem Veranstalter in Sotschi vor Ort? Ist das ein Thema?
Es war ein Thema, keine Frage. Es ist auch der russische Rennrodelverband auf uns zugekommen und hat uns noch einmal bestätigt, dass seitens des russischen Rennrodelverbands alle Vorbereitungsarbeiten plangemäß laufen. Und seitens des russischen Rennrodelverbandes zum jetzigen Zeitpunkt, also diesbezüglich überhaupt keine Veranlassung gibt, an dieser professionellen Vorbereitung dieser Weltmeisterschaft irgendwas zu ändern.
Das ist jetzt das eine, die Vorbereitung und dass das alles professionell und logistisch sauber abläuft. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ob Sie die WADA-Entscheidung trotzdem in Ihrer Art und Weise nachvollziehen und begrüßen können.
Ich sage mal, ganz grundsätzlich steht der internationale Rennrodelverband, ich glaube, so wie alle internationalen Sportverbände, für den dopingfreien Sport. Also das ist für uns ganz, ganz klar. Und die FIL unterstützt auch alle Maßnahmen, die die WADA tätigt, um den Sport im Generellen dopingfrei zu halten. Und wir, die FIL, sage ich auch ganz klar, setzen all diese Maßnahmen der WADA auch hundertprozentig um.
Sie können es tatsächlich nachvollziehen, wie man jetzt umgegangen ist in dem russischen Fall?
Ich kann es nachvollziehen. Das kann ich schon nachvollziehen, wobei ich auch schon sagen muss, dass wir die FIL gegen Pauschalverurteilungen sind. Das bedeutet, Schuldige sind zur Verantwortung zu ziehen, also mit den höchstmöglichen Konsequenzen. Aber unschuldige Athleten sollten durchaus die Möglichkeit haben, auch weiterhin an Wettkämpfen teilzunehmen.
Dann wäre es für Sie nicht vorstellbar gewesen, ein richtig großes Zeichen zu setzen und schon mal proaktiv zu sagen, die WM findet in Innsbruck, Calgary, Berchtesgaden, sonst wo statt?
Könnten wir nicht. Könnten wir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, weil wir keinen Rechtstitel hätten, dem russischen Rennrodelverband unsererseits diese Weltmeisterschaften aktiv zu entziehen. Das können wir gar nicht.
Nochmal, um es zusammenzufassen, die Weltmeisterschaften Anfang Februar in Sotschi werden wie geplant stattfinden und wir werden möglicherweise nicht feststellen können, dass irgendetwas anders ist als sonst auch bei Weltmeisterschaften.
Den ersten Halbsatz, den bestätige ich, dass aus heutiger Sicht diese Weltmeisterschaften wie geplant stattfinden werden. In welcher Form und mit welchen, sage ich jetzt einmal, Einschränkungen auch immer, wird massiv davon abhängen, ob dieses Urteil der WADA bis zu diesem Zeitpunkt rechtskräftig ist oder nicht.
Welche Einschränkungen könnten Sie sich denn vorstellen?
Ja, ich sage jetzt, wenn die WADA zum Beispiel ein rechtskräftiges Urteil vorweisen könnte, dann müssen wir schauen, was uns die WADA für Auflagen diesbezüglich macht. Da sind wir bei dem Thema, ich sage zum Beispiel, russische Flagge, russische Hymne. Das müssen wir abwarten.
Letzte Frage, Herr Schweiger. Auch in den nächsten Jahren werden Weltmeisterschaften vergeben und ausgerichtet. Ist für Sie da ganz klar, dass Sotschi und Russland raus sind?
Ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass sich Russland in den nächsten Jahren wieder für Weltmeisterschaften bewirbt. Wir haben ja sehr viele Bahnen weltweit, die Interesse haben, oder Nationalverbände, die Interesse haben, Weltmeisterschaften auszurichten. Also diese Frage stellt sich für uns zum heutigen Zeitpunkt eigentlich gar nicht.
Sagt Christoph Schweiger, Exekutivdirektor des Weltrodelverbands PHIL zur WM in Sotschi, die Anfang Februar stattfinden soll. Heute beim Weltcup im kanadischen Whistler haben übrigens mit Roman Repilov und Tatjana Ivanova zwei Sportler aus Russland gewonnen. Felix Loch wurde Zweiter, genauso wie Anna Bärreiter. Die Skispringer machen auf ihrer vierten Weltcup-Station Halt im sächsischen Klingenthal. Doch für die Mannschaft des neuen Bundestrainers Stefan Horngacher läuft es weiter nicht richtig gut. Heute Rang 6 im Team beim Sieg der Polen. Thorsten vom Wege in Klingenthal, woran hat's gelegen?
Man war nicht konkurrenzfähig. Drei der vier Springer sind einfach zu kurz gesprungen. Nur Karl Geiger, der ja vor einer Woche schon einen zweiten Platz belegt hat in Nischni Tagil in Russland im Einzelwettbewerb, war hier in der Lage, mit den Besten der Welt mitzuspringen. Die anderen drei leider nicht. Speziell im ersten Durchgang sind sie regelrecht abgeschmiert. Und das lag nicht nur an den zugegebenermaßen böigen Winden hier, sondern da stimmt einfach die Leistung noch nicht so hundertprozentig im Moment. Und damit bist du dann eben tatsächlich nur im geschlagenen Feld. Deutschland am Ende Sechster in einer Konkurrenz, die in verschiedenen Kategorien ablief. Vorn die Polen. Einsam und alleine, mit einer Klasseleistung, ohne Ausfälle. Danach schon mit gehörigem Abstand die Österreicher, aber auch noch wieder in der eigenen Liga. Und um Platz 3, da bettelten sich dann die Japaner, die Norweger und die Slowenen. Die Japaner hatten am Ende das Bessere für sich und demzufolge waren auch sie noch auf dem Podest vertreten. Und die Slowenen und die Norweger als Viertplatzierte guckten in die Röhre. Und dann erst die Deutschen auf einem 6. Platz bei einem Heimspiel. 9 Mannschaften insgesamt am Start. Das ist natürlich viel zu wenig für die Ansprüche, die man hat.
Passt das noch nicht so ganz zusammen mit dem neuen Trainer Stefan Horngacher?
Ja, ich glaube nicht, dass das am Trainer liegt. Ich glaube ganz einfach, da sind verschiedene Umstände, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise ein Markus Eisenbichler, der ja in der Vorsaison bewiesen hat, dass er es nicht nur richtig gut kann, sondern dass er ein absoluter Weltklasse-Mann ist. Der hatte eben eine Verletzung unmittelbar vor Saisonstart, an der knabbert er rum. Und dann ist es eben schwierig, über Wettkämpfe wieder die Form zu finden. Da ist es sicherlich so, dass man jetzt noch ein bisschen überlegen muss, ob man ihn nach Engelberg mitnimmt im Hinblick auf die Vierschanzentournee oder ob man diesen Weltcup vielleicht sogar auslässt. Andererseits ist es natürlich gerade der Wettkampf, der dann zeigt, wie weit der Abstand zur Weltspitze noch ist. Und dann sind ja noch die Weihnachtsfeiertage. Ich denke mal, zur Vierschanzentournee werden die Deutschen ein anderes Gesicht zeigen als in dieser frühen Phase der Saison.
Etwas Besonderes an diesem Wochenende in Klingenthal. Männer und Frauen an einem Ort gleichzeitig an der gleichen Schanze. Katharina Althaus hat ihr erstes Podium geschafft, Rang 3 heute. Geht es für sie wieder ganz nach vorne in die Weltspitze in dieser Saison?
Also die zeigte sich regelrecht erleichtert. Sie ist ja in Lillehammer gestartet vor einer Woche und war da auch im vorderen Feld, aber eben nicht auf dem Podium. Und das hat sie schon ein bisschen umgetrieben, wie sie nach ihrem dritten Platz heute bekannte. Aber sie sagt, sie ist eben ruhig geblieben, wusste, was sie kann. Und dann hat sie eben heute allerdings nach nur einem Durchgang, weil der Wind da auch nicht so richtig mitspielte, zu Platz 3 gereicht. Naja, ich glaube, die deutschen Damen sind da schon in der Lage, hier absolut mit vorn mitzuspringen. Insbesondere eine Katharina Althaus, aber auch eine Juliane Seifert, die Thüringerin, wurde heute 7. in dieser Konkurrenz, kann natürlich auch wieder mit ganz vorn angreifen. Also da ist eine Menge möglich für die deutschen Frauen, wenngleich wir ja wissen, die sind auch ein bisschen verletzungsgehandicapt. Da sind einige nicht dabei. Carina Vogt will ich hier mal nur nennen. Und bei den Männern Andi Wellinger, also die beide ja mit Kreuzbandrissen für diese Saison außer Gefecht gesetzt. Auch das spielt da sicherlich eine Rolle. Aber die deutschen Damen, ja, die werden natürlich wieder um Siege mitspringen. Der heute ging übrigens mal ausnahmsweise nicht an Marin Lündby, die Überfliegerin aus Norwegen, sondern an Chiara Hölzl aus Österreich, Zweite, die Slowenin Emma Klinitz.
Soweit Thorsten vom Wege aus Klingenthal. Wir haben unmittelbar vor der Sendung miteinander gesprochen. Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Super-G in St. Moritz heute erneut in die Top 10 gefahren. Kilian Medele berichtet.
Eine Woche nach ihrem Sieg in Lake Louise hat Viktoria Rebensburg einen weiteren Podestplatz im Super-G verpasst. Sie landet beim Weltcup in St. Moritz als beste Deutsche auf Platz 10. Durch die vielen Böen war das Rennen in der Schweiz eine ziemliche Windlotterie. Rebensburg hatte dabei eher Pech.
Wetter hat man nie im Griff, man weiß nie, wie das Wetter wird. Es ist eh besser jetzt eigentlich, wie alle gedacht haben. Ja, also an dem ist es jetzt auch nicht groß gelegen. Klar, im Wind war es jetzt nicht optimal, aber die Sicht war gut und das ist in St. Moritz immer wichtig.
Rebensburg war fast eine Sekunde langsamer als die schnellste. Gewonnen hat Sofia Gorgia aus Italien vor ihrer Landsfrau Federica Brignone und Weltmeisterin Michaela Schifrin aus den USA. Abfahrtsspezialistin Kira Weidle wurde 19., Patricia Dorsch 27.
Der Männerslalom in Val d'Isère fiel heute dem Wetter zum Opfer. Und ich habe noch das Ergebnis vom Viererbob-Weltcup in Lake Placid für Sie. Francesco Friedrich und Johannes Lochner landeten beim Sieg des Kanadiers Justin Cripps zeitgleich auf Rang 4. Wie politisch der Sport ist und welche Konsequenzen das hat, das ist seit langem klar. Mesut Özil beispielsweise musste das erfahren, als er mit Türkeis Präsident Erdogan auf einem Foto posierte vor der WM 2018. Jetzt hat sich Mesut Özil in den sozialen Medien politisch geäußert und sich für die uigurische Minderheit in China stark gemacht. Markus Pfalzgraf.
Muslimische Länder und ihre Medien würden sich zurückhalten, wenn es um die Uiguren geht, beklagt Özil. Der Tweet des Fußballers, zigtausendfach geteilt, zeigt im Hintergrund einen Halbmond und Stern auf hellblauem Grund, die inoffizielle Flagge von Ostturkestan, wie die uigurische Unabhängigkeitsbewegung ihr Land nennt. In der chinesischen Provinz Xinjiang werden Uiguren systematisch benachteiligt und interniert. Staatsmedien sprechen von Bildungseinrichtungen, Menschenrechtler von Umerziehungslagern. Özil schreibt auf Türkisch, Korane werden verbrannt, Moscheen geschlossen, Gelehrte getötet. Sein englischer Verein Arsenal distanzierte sich von den Äußerungen. Im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo schrieb der Londoner Club, das sei Özils persönliche Meinung. Als Fußballverein wolle man sich nicht in die Politik einmischen.
Wir bleiben in Asien und auch bei einem hochpolitischen Thema. Die Pläne für eine gemeinsame Bewerbung von Nord- und Südkorea für die Fußball-WM 2023. Seit gestern sind sie Geschichte. Der Süden hat seine Kandidatur zurückgezogen. Katrin Erdmann.
Der zuständige koreanische Fußballverband begründet seine Entscheidung mit der angespannten Situation zum Nachbarland Nordkorea. Erst im Frühjahr hatte Südkorea eine gemeinsame Bewerbung für die Fußball-WM der Frauen 2023 ins Spiel gebracht. Das Land hätte sich gern auch allein um die Ausrichtung bemüht. Dies scheiterte jedoch an den neuen Regularien der FIFA, die den lokalen Gesetzen zuwiderlaufen. Ab 2023 können Ausrichterländer nicht mehr ihre eigenen Organisationskomitees einsetzen. Alles muss über die FIFA gehen, der dann auch alle Rechte zustehen. Südkorea hatte nach Angaben lokaler Medien versucht, hier eine Ausnahme zu erwirken, war aber an der FIFA gescheitert. Zudem gelten für die Frauen-WM auch neue Regularien für die Stadien. Sie müssen dieselben Standards erfüllen wie für Männer. Investitionen, die Südkorea mit Blick auf eine spätere Nutzung der Sportstätten kritisch sieht. Südkorea hat bereits mehrere große Fußballturniere ausgerichtet. 2002 gemeinsam mit Japan die Weltmeisterschaft, 2007 die U17 und 2017 die U20-Wettbewerbe.
Ganz kurz der Blick in die Bundesliga, 58. Minute, Videobeweis, Handelfmeter, Timo Werner, 2:0 für RB Leipzig in Düsseldorf. Über die Gründe für die zurückgezogene südkoreanische Bewerbung habe ich vor dieser Sendung mit Stefan Samse gesprochen. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Seoul. Zuerst wollte ich von ihm wissen, ob er überrascht ist von der Entscheidung.
Zunächst ist beim Blick in die heutigen Zeitungen mir aufgefallen, dass das eigentlich thematisch für die Südkoreaner gar keine große Rolle gespielt hat. Es dominierten die Meldungen über den erneuten mutmaßlich militärischen Waffentest Nordkoreas gestern und auch über den von vor einer Woche. Die sicherheitspolitischen Themen, die schwieriger werdende Lage insgesamt, das ist das, was im Vordergrund steht, ganz eindeutig. Und diese sportpolitischen Fragen und Themen, jetzt Zurücknahme der Bewerbung für die Frauenfußball-WM 2023, nach dieser Meldung musste man tatsächlich suchen.
Und das ist jetzt alles auf Eis gelegt oder geht es erstmal nur um die Frauenbewerbung? Also was ist zum Beispiel mit einem gemeinsamen Einlaufen in Tokio im nächsten Sommer?
Man muss das ja mal auch sportpolitisch vielleicht in einen etwas größeren Zusammenhang heben. Es liegen schwierige Jahre hinter den beiden Koreas, vor allem 2016, 2017, wo man auf eine Konfrontation zugegangen ist und das extrem schwierig war. Dann kam das Jahr 2018, was wirklich für einen Dreh gesorgt hat und diesen Dreh mit ausgelöst oder jedenfalls vor allem auch dann gut flankiert, haben das die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele im Februar und März des vergangenen Jahres. Das war sozusagen eine Phase, wo das durchaus gut lief, wo man auch überlegt hat, zwischen beiden Koreas gemeinsame Projekte, auch sportpolitische Großereignisse zu stemmen. Das hielt einige Monate an und danach merkte man schon, also sozusagen, da wird der Fuß vom Gashebel genommen, das bremst sich etwas ab und es wurden dann vor allem immer andere vorgeschoben. Also man überlegte, ob man noch etwas zusammen macht in Drittstaaten zum Beispiel. Und auch diese zweite Phase, die ist jetzt spürbar vorbei. Es gibt da ein Ereignis, was hier in Südkorea wirklich sozusagen Spuren hinterlassen hat. Das war das Fußballspiel der südkoreanischen Herrenfußballnationalmannschaft im Oktober in Pyongyang. Das war ein WM-Qualifikationsspiel vor leeren Rängen, ohne Reporter, ohne Live-Übertragung und unter, wie man jedenfalls auf südkoreanischer Seite empfunden hat, kaum zumutbaren Bedingungen.
Das ist tatsächlich aber hier in Europa ein Thema gewesen, dieses Spiel, genauso wie auch die ganze Sportpolitik in Korea hier ein sehr, sehr großes Thema ist und eine große Rolle einnimmt, auch weil IOC-Präsident Thomas Bach immer mal wieder eine gemeinsame Bewerbung um die Sommerspiele 2032 ins Spiel gebracht hat und nicht wenige Experten sagen, dass, wenn es diese Bewerbung gäbe, sie herausragende Chancen hätte, zum Beispiel sich gegen eine Bewerbung aus Nordrhein-Westfalen durchzusetzen.
Ich meine, das war 2018 und vielleicht auch noch Anfang 2019 ja auch auf südkoreanischer Seite ein großes Thema. Darüber haben auch die Verbände hier gesprochen. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, dann muss man konstatieren, dass es ein Stück weit doch dem Realismus und vielleicht auch der aktuellen Situation gewichen ist. Es ist jedenfalls kein Thema mehr, was auch unter den Sportpolitikern hier in Südkorea in nennenswertem Umfang und mit nennenswerter Prominenz diskutiert werden würde. Das ist nicht mehr so.
Aber woran liegt das? Liegt das an ganz profanen Dingen? Also ein Reporter hat letzte Woche für uns, für den Deutschlandfunk, berichtet, dass das Verhältnis in der ganz normalen alltäglichen Arbeit eigentlich gar nicht existent ist, weil man nicht mal miteinander richtig kommunizieren kann, sich nicht mal E-Mails schicken kann zwischen den Fußballverbänden beispielsweise aus dem Norden und aus dem Süden. Liegt das an solchen Dingen oder sind das die ganz großen Linien, die da eine Rolle spielen?
Ich glaube, es ist beides richtig und beides spielt eine Rolle. Man merkt sehr deutlich, wenn sich die große politische Wetterlage verschlechtert oder jedenfalls verändert, das merkt man dann auch runtergebrochen sozusagen auch auf unsere Projekte. Also wir haben beispielsweise Projekte immer im Bereich der Sportpolitik, der Gesundheitspolitik oder auch in begrenztem Maße im wissenschaftlichen Austausch. Das schlägt sich durchaus unmittelbar dann nieder. Aber auch die Sportpolitik selber spielt da natürlich eine Rolle und vor allem, und das war Ihr zweiter Punkt, die Frage der Kommunikation. Das ist sicherlich für Nicht-Südkoreaner einfacher, aus anderen Staaten mit Nordkorea zu kommunizieren als hier aus Südkorea. Aber es ist schon schwer, insgesamt mit der nordkoreanischen Seite zu kommunizieren. Das geht wesentlich langsamer und ist einfach viel aufwendiger als zwischen anderen Staaten. Das muss man konstatieren.
War dann diese Kraft zum Frieden durch den Sport, die sich ja durchaus bei den Winterspielen vor knapp 2 Jahren in Pyeongchang so ein bisschen anbahnte, war das dann nur eine große Illusion oder ist einfach nur die Euphorie gewichen?
Nein, ich glaube, es war schon Substanz da. Das war auch zu spüren. Also wenn man vor Ort war bei den Olympischen Spielen, aber beispielsweise auch bei den Paralympischen Spielen. Wir haben also die nordkoreanische Delegation erlebt, wie sie hier in Südkorea aufgetreten ist. Auch das war emotional, auch das hatte verbindende Elemente. Das war also nicht etwa nur aufgesetzt, sondern das war etwas, was auch nachhaltig dafür gesorgt hat, dass die Verbände versucht haben, Dinge anzuschieben. Und man hat ja auch Vorbilder. Ich meine, es klappt ja durchaus zwischen Israelis und Palästinensern im Bereich der Sportpolitik, jedenfalls bei bestimmten Projekten. Und man hat eben durchaus aus beiden Koreas nach Deutschland geschaut. Es hat den deutsch-deutschen Sportkalender gegeben zu Zeiten der Teilung in den 70er und 80er Jahren. Und da haben sich Sportteams aus beiden Deutschlands, aus ganz verschiedenen Sportarten, auch Jugendmannschaften getroffen. Und das ist durchaus etwas, was vorbildhaft in beiden Koreas genannt wird, auch wenn man jetzt wieder natürlich ein Stück weit sich davon entfernt hat in der Praxis.
Aber Stand jetzt kann man das so zusammenfassen, ist das, was vor 2 Jahren mit großem Weltbühnen-Tamtam sozusagen abgegangen ist, ziemlich erkaltet wieder?
Das stimmt, aber wenn ich hier heute Morgen mit Bürokollegen und eben auch Nachbarn gesprochen habe, also die letzten Jahrzehnte hier auf der koreanischen Halbinsel waren eigentlich immer ein Auf und Ab. Das heißt, so überrascht, ich meine, sind die Südkoreanerinnen und Südkoreaner hier nicht, dass sich das so entwickelt. Man muss nur, und das sagen sie eben, am Ball bleiben. Und da sind sie, und das fand ich eben ein interessanter Punkt, das wurde ja auch in Südkorea deutlich herausgestellt, das IOC bei aller Kritik hat da eine durchaus, gerade im letzten Jahr, eine durchaus positive, auch im Hintergrund flankierende Rolle gespielt.
Also nach Olympia.
Auch nach Olympia. Thomas Bach, eben der IOC-Chef, ist nach den Olympischen Spielen ja nicht nur in Südkorea noch geblieben, sondern ist auch nach Nordkorea gereist und hat dort Gespräche geführt. Ist auch nicht alleine gefahren, sondern mit einem kleinen Stab, die alle ihre Aufgaben hatten. Also da lief auch in der Substanz etwas. Und man hat versucht, sowohl im Vorfeld der Olympischen Spiele im letzten Jahr, wie auch im Nachgang, Dinge zu flankieren und Entwicklungen zu ermöglichen. Also man hat schon gespürt, dass Thomas Bach aus einem Land kommt, sozusagen, das eben selbst mal geteilt war. Und er hatte eben besonderes Verständnis dafür. Und das hat sich auf seinen Stab, auf sein Umfeld, mit dem wir ein wenig zu tun hatten, dann auch ausgewirkt. Das war deutlich spürbar.
Sagt der Leiter des Korea-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Stefan Samse. Am Ende der Sendung kommen wir noch zum Radsport, aber im gewissen Sinne bleiben wir sogar beim Thema, denn ein neuer Rennstall geht in der neuen Saison ins Rennen. Das Ziel: Israel durch Siege auf dem Rad repräsentieren. Ein durchaus politisches Projekt und mit dabei 3 deutsche Profis. Tom Mustroff hat das Team besucht.
Der Name drückt Ambitionen aus. Israel Startup Nation. Er stammt vom neuen Co-Sponsor, einem Inkubator für Jungfirmen aus Israels dynamischer Tech-Szene. Das Tempo eines Startup-Gründers legt auch Rennstallbesitzer Sylvan Adams vor.
So, I'm going to say we have several goals. Number one,
wir haben verschiedene Ziele. Nummer eins ist, ich denke, wir können ein Klassikermonument gewinnen. Außerdem würde ich gerne mindestens einen Etappensieg bei einer großen Rundfahrt haben. Am liebsten jeweils einen bei jeder der drei großen Rundfahrten. Und eine Top-10-Platzierung in einer Grand Tour wäre auch gut.
Das sagte Adams bei der Vorstellung seines neuen Rennstalls letzte Woche in Tel Aviv. Der hieß bis dahin noch Israel Cycling Academy und war zweitklassig. Weil Adams aber die World Tour Lizenz vom aufgelösten Rennstall Katyusha übernahm, gelang der Sprung in die Belle Etage. Von Katyusha kam auch Nils Polit. Das Klassikertalent aus Köln ist für Ziel Nummer 1 zuständig, den Sieg bei einem Monument.
Ich werde jetzt jedes Jahr versuchen, irgendwann vielleicht mal den großen Stein mit nach Hause zu nehmen. Klar ist es schwer, jetzt im fünften Platz von der Flandern-Rundfahrt und zweiten Platz von Paris-Roubaix zu toppen. Ich werde das Beste geben. Das Team hat viel Vertrauen in mich und ja, dann werden wir einfach sehen, was dabei rauskommt.
Sagte der diesjährige Zweite von Paris-Roubaix. André Greipel, zweiter deutscher Neuzugang, soll für Sprintsiege sorgen und Polit zudem bei den Klassikern unterstützen. Rick Zabel, der Dritte im Bunde, soll beiden dabei helfen. Diese Woche trafen sie zum Trainingslager in Israel ein. Die ersten Eindrücke.
Schönes Land. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe mir mehr Wüste vorgestellt, gar nicht so grün. Von daher bin ich echt positiv überrascht, ja.
Meinte Polit.
Cool. Nee, gefällt mir gut.
Schloss sich Zabel an. Er wurde auch gleich ein paar Vorurteile los.
Ja, wenn man ein bisschen die Nachrichten guckt, so ich glaube, es war vor 2-3 Wochen noch, da hat man nur gesehen, wie da vom Gazastreifen ein paar Raketen hier rüber geflogen sind. Und dann denkt man sich halt so, okay, ist das so schlau, da vielleicht ein Trainingslager zu machen. Aber ja, bin jetzt vom Gegenteil überzeugt. Und es ist einfach so ein offenes Land und man fühlt sich sicher.
Teambesitzer Adams dürfte dies gern hören. Denn Abbau von Vorurteilen über Israel ist das Hauptmotiv seines Radsport-Engagements.
Ich liebe Radsport. Radsport ist meine Leidenschaft. Aber Radsport ist auch ein Vehikel, um mein Heimatland Israel zu promoten.
Zu diesem Zweck holte er im letzten Jahr den Start des Giro d'Italia nach Jerusalem. In diesem Jahr ließ er Popstar Madonna zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv einfliegen. Er steckte auch 5 Millionen Dollar in das Mondlandeprojekt Israels. Diverse Projekte, ein einziges Ziel: Israel vom Image eines umkämpften Landes zu befreien.
I call it normal Israel.
Ich nenne es das normale Israel. Sie sind jetzt hier. Sie sehen, dass wir wie normale Leute leben. Aber diese Botschaft kommt kaum durch. Die Leute denken, wir leben in einer Konfliktzone. Das dominiert das Bild von Israel, denn die Nachrichten sind sehr eindimensional.
Ist man im Lande, nimmt man tatsächlich recht wenig von den Konflikten wahr. Präsent ist die politische Lage aber doch. Zum Trainingslager gehörte auch ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Und dem Team wurde der Titel Friedensbotschafter verliehen. Das fand Anklang bei den Profis. Rick Zabel.
Für mich persönlich, ich finde es ziemlich cool, nicht für einen Radhersteller oder was auch immer, für irgendeinen Sponsor zu fahren. Aber jetzt irgendwie mit einer Botschaft zu fahren und zu sagen, ey, ich bin Teil eines Projekts, was die Welt besser macht, ist schon deutlich cooler.
Initiator Adams will sein Team auch für Muslime öffnen. Einer, ein Marokkaner, fährt bereits im Nachwuchsteam und es sollen mehr werden.
Wir würden es lieben, einen Palästinenser im Team zu haben, nicht nur im Nachwuchsteam. Sie sollen Top-Niveau erreichen und im World Tour-Team fahren. Wir würden die natürliche Heimat für sie sein.
Starke Worte. Worte allerdings auch, die für eine große Fallhöhe sorgen. Was geschieht, wenn ein Friedensbotschafter beim Doping erwischt würde?
Das würde für unser Team ganz besonders schrecklich sein, denn diese Fahrer repräsentieren unser Land. Wir haben sie nicht nur wegen ihrer Beine ausgewählt, sondern auch wegen ihres besonderen Charakters. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir im höchsten Geiste des Sports Rennen fahren und Israel repräsentieren.
Botschafter auf dem Rad zu sein, ist also ein Ansporn, aber auch eine gehörige Selbstverpflichtung. Mit Israel Startup Nation soll viel Moral in den Radsport kommen.
Berichtet Tom Mustroff über das neue israelische Profi-Radteam mit drei deutschen Fahrern im Kader. Weiter 0:2 zwischen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig. Den Spielbericht hören Sie, versprochen, dann um 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Sport aktuell. Bis dahin, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Matthias Friebe.